Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Das Musketier von der Bundeswehr. Herzlich willkommen, Anne Sauer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dabei sein zu dürfen.
Sehr schön, Anne. Bist du schon in jungen Jahren zum Florettfechten gekommen oder hast du auch schon andere Sportarten ausprobiert?
Ich bin tatsächlich relativ spät erst zum Fechten gekommen. Ich habe quasi noch den letzten Aufsprung auf den Zug geschafft, sage ich mal. Also ich habe mit 10, knapp 11 Jahren, habe ich das erste Mal Fechten in einem Schnuppertraining ausprobiert und bin da dann so fasziniert hängen geblieben, dass ich bis heute noch tue. Und davor habe ich aber ganz andere Sportarten natürlich auch ausprobiert, unter anderem natürlich Fußball auch, das, was man halt so auf dem Land eben draußen mal schnell spielen kann. Ja, Leichtathletik habe ich gerne gemacht, da vor allem so die Ausdauersportarten, also so 800 bis, ja, mehr so 1500 Meter Läufe. Aber ja, schlussendlich bin ich dann beim Fechten hängen geblieben.
Vielleicht für alle Nicht-Fachleute, wo ist nochmal der Unterschied zwischen dem Florett und dem Degenfechten?
Also es sind beides erstmal grundsätzlich Stoßwaffen. Also man kann einen Treffer nur erzielen, indem man den Gegner mit einem Stoß trifft. Und der Unterschied ist aber, dass man beim Degen die gesamte Körperfläche des Gegners als Trefferfläche hat. Also vom kleinen Fußzeh bis zum Kopf, über die Hand, Knie, Oberschenkel, alles. Und im Florett ist es so, dass nur der Oberkörper ohne die Arme und ohne den Kopf zählt. Also nur das ist die Trefferfläche.
Du hast also eine viel kleinere Trefferfläche als beim Degen.
Genau. Und beim Degen ist es noch so, wenn beide gleichzeitig treffen, also die Meldeanlage beide Treffer anzeigt, dann kriegen einfach beide Athleten oder Athletinnen einen Treffer. Und im Florett ist es so, dass immer entschieden wird, wer das Angriffsrecht hatte. Also da gibt es dann immer nur jeweils für den einen oder für den anderen einen Treffer.
Wann stand für dich fest, dass du es als Leistungssport machen möchtest?
Ja, das ist dann so ein bisschen so ein fließender Übergang. Am Anfang ist man natürlich so bei den Schülern, bei den Kleineren, da macht man natürlich immer nur so regionale Wettkämpfe. Und irgendwann dann so im Alter von 14 war es, glaube ich, ungefähr, dann fährt man auch schon auf internationale Wettkämpfe und hat die Chance, sich dort für die Jugendnationalmannschaft zu qualifizieren und dann an der Europameisterschaft und Weltmeisterschaft der A-Jugendlichen teilzunehmen. Und ich denke, ab diesem Zeitpunkt, wenn man sich dann qualifiziert hat, das war bei mir auch so der Fall, wird es dann eben auch von der Trainingshäufigkeit natürlich ein bisschen intensiviert und ja, dann natürlich auch alles ein bisschen professioneller und ab dann macht man es quasi als Leistungssportlerin, ja.
Der Titel heißt ja ein Musketier von der Bundeswehr. Du hast dich ja ganz bewusst für diesen Arbeitgeber entschieden. Warum?
Genau, also durch die Bundeswehr ist es eigentlich für uns im Fechtsport möglich, das halt hauptberuflich und professionell zu betreiben. Wir verdienen sozusagen unseren Lebensunterhalt damit und das wäre einfach ohne die Bundeswehr nicht möglich. Wir sind quasi komplett freigestellt durch die Bundeswehr für unsere Trainingseinheiten und für unsere Wettkämpfe und vertreten ja dann Deutschland auf internationaler Ebene und damit auch die Bundeswehr.
Du hast aber auch einen Dienstgrad, oder?
Genau, ich bin gerade Stabsunteroffizier.
Das heißt, es ist die mittlere Ebene, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, für die, die sich nicht so auskennen, ungefähr in der Mitte, ja.
Ja, genau, ich war nur obergefragt, genau. Aber Himmel.
Ja.
Sehr schön. Wie sieht ein Trainingsalltag der Anne aus? Wie muss man sich das vorstellen bei einer Leistungssportlerin?
Ja, also der ist schon ziemlich vollgepackt. Es fängt eigentlich morgens immer so, ja, so gegen 10 Uhr starten wir morgens in der ersten Einheit. Das ist dann meistens eine Lektion. Das ist ein Einzeltraining mit dem Trainer quasi. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn die Boxer so Tatzentraining machen. Also man automatisiert so Abläufe, man übt Reflexe ein und vor allem technische Aspekte werden dort extrem detailliert trainiert. Das dauert meistens so ja 45 Minuten bis eine Stunde. Und dann ist am Vormittag noch eine athletische Einheit. Also da ist dann zum Beispiel Intervallläufe, Krafttraining, so die klassischen Sachen, die alle Sportlerinnen und Sportler eigentlich so machen. Und dann ja erstmal eine klassische Mittagspause, da muss man dann auch schon ein bisschen so ja an Regeneration denken. Also zum Beispiel sind da physiotherapeutische Einheiten, ja sowas. Und dann im späteren Nachmittag ist dann halt eben Fechten. Also dann sind wir meistens so eine Gruppe von 10 bis 15 Leuten, sage ich mal. Und da fechten wir dann einfach gegeneinander. Ja.
Habt ihr dann unterschiedliche Trainingsstätten? Also es gibt ja solche Leistungszentren und ist die Bundeswehr da auch so ausgestattet? Oder wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr da unabhängig von der Bundeswehr?
Genau, also klassisch ist es eigentlich unabhängig von der Kaserne, sage ich mal. Also wir machen eine Grundausbildung, die ist zwar ein bisschen verkürzt und wir machen auch so ein paar Laufbahnlehrgänge, aber die machen wir dann eigentlich immer in unserem freien, also in der Offseason sozusagen. Also wenn dann die Saison vorbei ist, schieben wir die rein und ansonsten trainieren wir ganz normal an unseren Bundesstützpunkten. Das ist bei uns Tauberbischofsheim. Vielleicht kennt der eine oder andere das noch.
Ja, das war ja ein Mekka.
Alexander Pusch.
Ja.
Genau.
Emil Beck war doch da auch mal Trainer, gell?
Dann genau, Emil Beck hat das eigentlich aufgebaut dort vor allem, ja.
Genau.
Genau, also das ist der Bundesstützpunkt in Tauberbischofsheim. Und dann haben wir noch einen Bundesstützpunkt in Bonn für Florett. Und ich bin jetzt seit einem halben Jahr im Bundesstützpunkt in Bonn und trainiere dort mit der Herrenfeld-Nationalmannschaft. Genau.
Man muss bei Leistungssportlern immer mehr auf das Thema Ernährung achten. Wie sieht es bei dir aus mit der Ernährung speziell vor Wettkämpfen?
Es unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Ernährung, die man im normalen Trainingsalltag hat. Da geht es eigentlich dann nochmal primär darum, dass man halt auf jeden Fall in den letzten paar Tagen vorm Wettkampf natürlich darauf achtet, dass man genügend Kohlenhydrate zu sich nimmt, damit man da eben ja voll geladen ist mit Kohlenhydraten, wenn der Wettkampf startet. Bei uns zieht sich ja der Wettkampf auch über 3 Tage. Das bedeutet, man muss dazwischen auch immer darauf achten, dass man genügend isst, also ausreichend Kohlenhydrate und Proteine zu sich nimmt. Und ja, das ist nicht immer ganz einfach in so Wettkampfstätten. Aber ja, da muss man eben vorbereitet sein. Aber grundsätzlich sieht es ähnlich aus, so vor im Wettkampf und im Training.
Kommt es bedingt durch den Florett auch zu Unfällen? Ist da dir was schon passiert, was im Kopf geblieben ist?
Nein, also Fechten ist mittlerweile Stand heute eine super sichere Sportart. Wir sind top ausgerüstet, da wird auch immer darauf geachtet, dass jeder auch die benötigte Ausrüstung trägt. Natürlich kriegt man so blaue Flecken, die gehören natürlich dazu. Das kennen wir ja natürlich auch schon von klein auf. Also das stecken wir weg, das ist kein Problem. Und mir ist glücklicherweise tatsächlich noch nichts Schlimmeres passiert. Also ja, so ordentliche blaue Flecken nimmt man natürlich mal mit. Aber nee, also tatsächlich glücklicherweise nicht. Und wie gesagt, wenn man das Material trägt, das vorgeschrieben ist, dann ist es eigentlich so gut wie unmöglich. Selbst wenn eine Klinge heutzutage abbricht, die sind extra so konstruiert, dass die glatt brechen, also quasi keine Spitze dann vorne raussteht. Also selbst wenn man noch mit einer abgebrochenen Klinge getroffen werden sollte, dann geht es eigentlich nicht durch unsere Schutzkleidung durch, ja.
Es sind ja oft Millisekunden, die über einen Treffer entscheiden. Wie kann man sich psychisch auf solche Situationen vorbereiten?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Wenn man die nämlich so einfach beantworten könnte, dann hätte man da immer so eine Standardlösung. Tatsächlich ja sehr schwierig generell. Einmal natürlich, weil es halt immer innerhalb von Millisekunden Aktionen entstehen und man sich auch entscheiden muss, welche Aktion man wählt, um den Treffer dann auch zu machen. Es kommt aber auch immer darauf an, was für eine Gegnerin steht vor mir. Ich kenne die natürlich meistens schon, weil man kennt sich ja dann über die Jahre hinweg auch im internationalen Wettkampfgeschehen gut und hat vielleicht auch schon gegen die eine oder andere gefochten. Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich vor einem Gefecht dann drüber nachdenkt, okay, was sind meine Stärken, was klappt gegen die Gegnerin besonders gut, dann hat man die Aktion natürlich schon mal primär im Kopf. Und dann ist es so, wir arbeiten natürlich auch mit einem Mentaltrainer. Da geht es aber mehr darum, dass man ja also so Strategien erarbeitet, sage ich mal, die einem während des Gefechts oder auch während eines Wettkampfs dann helfen, ja vielleicht negative Gedanken zu steuern bzw. zu entfernen wieder aus dem Kopf. Oder dass man auch, wenn man mal eine Kampfrichterentscheidung vielleicht nicht so einverstanden mit einer Kampfrichterentscheidung ist, dass man die dann auch schnell wieder abhaken kann, sowas. Also genau, das würde ich mal so beschreiben.
Du fechtest ja auf international hohem Niveau. Wie gehst du da mit Niederlagen um? Mit Siegen vermutlich sehr, sehr gut. Aber wie geht man da mit Niederlagen um? Vor allen Dingen, wenn es dann um auch Medaillen geht, Olympia, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft.
Ja, das kommt natürlich immer ganz auf die Niederlage an. Also ist es eine Niederlage zum Beispiel, wenn ich schon bereits ziemlich weit gekommen bin im Turnier und bisher zum Beispiel schon zufrieden bin oder mein Ziel erreicht hat, kann man natürlich eine Niederlage ein bisschen einfacher einstecken, wie wenn es in einer früheren Runde passiert, die man eigentlich immer normalerweise übersteht. Ich sage immer, bei mir ist es immer so, verarbeite eine Niederlage immer in so 3 Phasen. Die erste ist eigentlich sehr emotional, Da ist auch Wut erlaubt, da ist auch sich ärgern erlaubt. Und dadurch, dass da so viel Adrenalin auch noch durch den Körper strömt, sage ich immer, da kann man das sowieso nicht objektiv betrachten. Und da darf man sich ärgern und da darf man auch vielleicht mal über den Kampfrichter schimpfen. Und genau, und die zweite Phase ist dann eben so ein bisschen Ablenkung. Vielleicht auch nach Hause kommen, ein bisschen mit Freunden und Familien sich unterhalten, über was anderes Zeit verbringen, sich ablenken. Und dann in der dritten Phase geht man die Niederlage an und bespricht sie mit dem Trainer, analysiert es mit Videoanalysen, findet raus, woran es gelegen hat und vielleicht auch noch gegebenenfalls mit dem Mentaltrainer nochmal drüber sprechen, um das dann auch wirklich endgültig abzuschließen und vor allem auch eben draus zu lernen, um das nächste Mal nicht mehr zu verlieren.
Da fällt mir gerade ein, es gibt ja das Mannschaftsfechten und das Einzelfechten. Wo liegt da für dich der unterschiedliche Reiz bei diesen beiden Situationen?
Ja, klassisches Fechten natürlich erstmal ein Einzelsportart. Also diese Mannschaftskämpfe sind erst dann viel später entstanden. Aber es hat natürlich beides seinen Reiz. Also ich komme halt eben aus dem Fußball, wo natürlich auch der Teamgedanke im Vordergrund steht. Deswegen ich fechte sehr, sehr gerne Team. Und wenn man halt auch zusammen gewinnt und zusammen feiern kann, ist es natürlich nochmal intensiver, als wenn man alleine gewonnen hat. Aber ja, im Einzel ist es so, man steht für sich selbst ein und alles, was da passiert, kann man nur sich selbst zuschreiben. Und ja, dann ist es oft auch vielleicht ein bisschen besser zu greifen. Also habe ich jetzt gewonnen oder verloren, weil meine Teamkollegen vielleicht nicht so einen guten Tag hatten oder weil das ganze Teamgefüge nicht so gepasst hat, oder habe ich gewonnen oder verloren, weil ich ganz alleine einfach eine super Leistung gebracht habe. Und ja, deswegen ist vielleicht das Einzel nochmal ein Tick mehr besonders.
Ist es so, weil du von dem Einzelnen ja gerade gesprochen hast, von der einzelnen Person, dass wenn man sich dann auf der Blanche befindet, man auch wie so einen Tunnelblick hat, fokussiert ist und natürlich probiert, wie du schon geschildert hast, die Gedanken zu konzentrieren? Ist es so, dass man da, oder hat man noch andere Bilder im Kopf, weil man die Gegnerin kennt?
Also man versucht natürlich immer in diesen Tunnel zu gelangen, aber das ist natürlich auch immer abhängig vom Tag, von der Stimmung, von der Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Und das ist genauso, wie man immer über dieses Runner's High spricht. Das ist ja der Zustand, den alle Läufer auch erreichen wollen. So ähnlich ist es bei uns halt mit diesem Fokus. Also dass man quasi in der Halle ist, es sehr laut, es piepen Melder, es sprechen Leute, es schreien andere Athleten rum. Dass man das schafft, es komplett auszublenden und nur die Gegnerin vor sich sieht, das ist halt der ideale Zustand. Und darauf arbeitet man natürlich hin. Und natürlich auch mit Mentaltrainern wird da oft dran gearbeitet. Aber das ist, wenn man wirklich zu 100% den Fokus hat, das passiert leider nur sehr selten. Also diesen 100%igen, wo man wirklich nichts mehr außen um sich herum mitkriegt.
Das sind aber dann auch vermutlich die Situationen, wo am Ende ein Erfolg steht.
Ja, absolut. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, zum Beispiel meinen größten Erfolg bisher, das war die Silbermedaille beim Grand Prix in Los Angeles, dann kann man die Tage danach, kann man sich teilweise gar nicht mehr an die Gefechte erinnern oder auch an Treffer, die man gesetzt hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Also wenn ich mir dann die Videos dann auch anschaue und dann sehe ich dann, dass ich eine bestimmte Aktion mache, dann denke ich mir so, hey, da kann ich mich irgendwie gar nicht mehr erinnern. Und dann weiß man, man war absolut im Fokus, im Tunnel und da hätte noch was passieren können neben einem. Das hätte man wahrscheinlich nicht mitbekommen.
Jetzt hast du ja noch eine weitere Tätigkeit, nämlich Fitnesscoach. Wie bist du darauf gekommen, Fitnesscoach zu werden?
Ja, wir machen ja, wie schon gesagt, auch viel Athletiktraining neben dem spezifischen Training. Und es hat mich einfach von Anfang an immer schon so fasziniert, auch so aus der Seite eines Athleten oder einer Athletin nochmal so was, so ein paar Prozent rauszukitzeln. Also, wo man auch sieht, man kann sich verbessern, man wird schneller, man wird kräftiger. Und ja, also eben von meiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall als Athlet oder Athletin Fallschirmbein haben, weil ja, allzu oft leider ja Verletzungen einem dann die sportliche Karriere ja schneller beenden, als es einem lieb ist. Und daher habe ich ja dann ziemlich schnell beschlossen, dass ich so ein Fernstudium mache nebenher. Genau, und daher bin ich jetzt schon Fitnesstrainerin und mache gerade aktuell auch noch über das Fernstudium meinen Personal Trainer. Und ja, das war eigentlich so, weil wir das eben auch oft im Alltag haben als Trainingseinheit und es einfach voll interessant ist.
Also als Fitnesscoach, aber auch als Soldatin hast du eine besondere Verantwortung gegenüber den Menschen, die du unterstützt oder die du unterweisen musst. Wie ist hier deine Einstellung zur Führung und Verantwortung gegenüber den Dritten?
Ja, also ich habe bisher tatsächlich als Fitnesstrainerin nur mit Kindern bisher gearbeitet und das ist ja auch absolut interessant. Also ich habe vorher auch Lehramt studiert, also ich arbeite unglaublich gerne mit Kindern und Jugendlichen. Und da merkt man auf jeden Fall von der ersten Minute an, dass man eine Wahnsinnsverantwortung einfach gegenüber den Menschen hat, die man auch trainiert, denen man versucht, ja, was Gutes zu tun, indem sie sich körperlich betätigen. Und ja, man muss es auf jeden Fall immer im Kopf haben, dass es eben eine wichtige Rolle ist. Und genau eben als Sportsoldatin und auch als Spitzensportlerin hat man auch ja eine gewisse Vorbildfunktion. Das merke ich auch immer wieder, wenn man mit Kindern und auch mit Fechtern und Fechterinnen, die aus dem Nachwuchs kommen, arbeitet, dass die eben ja auch zu einem aufschauen. Und dadurch wird es einem ja immer wieder bewusst, dass man sich denkt, okay, die schauen zu mir auf, die sehen mich als Vorbild und ja, gewissermaßen muss man sich deshalb dann auch ja, gut und verantwortungsvoll verhalten.
Du sagtest, sie schauen zu dir auf. Hast du schon so eine kleine Fanbase, würdest du das sagen?
Ja, also das würde ich schon so sagen. Wir machen auch, wir haben jetzt 3 Jahre in Folge Anne and Friends Youngster Camp gemacht. Da haben wir eine Woche im Sommer mit Kids gefochten, die ja Lust hatten, eine Woche rund ums Fechten zu verbringen. Und ja, da ist es schon so, dass sie sich unglaublich freuen, ein Autogramm zu bekommen oder ein Foto zu machen und dann auch Fragen zu stellen. Und ja, wie Kinder und Jugendliche so sind, die löchern da ein und die sind so wissbegierig. Und da sieht man auch schon so die richtige Leidenschaft mit dem Sport. Und das ist einfach, ja, toll. Also ich würde schon sagen, es ist auf jeden Fall eine kleine Fanbase.
Ich finde es bemerkenswert und wunderbar, wenn jemand in diesem Alter schon seine Fähigkeiten und seine Fertigkeiten an junge Menschen weitergibt. Das finde ich absolut faszinierend und super. Da habe ich sehr viel Respekt vor dir. Was macht die Anne Sauer in 5 Jahren?
In 5 Jahren haben wir 2026. Da habe ich dann höchstwahrscheinlich, ich schließe es nicht ganz aus, meine Karriere im Fechtsport beendet und arbeite als Athletiktrainerin im Spitzensport. Und ich sage ganz bewusst nicht im Fechten, weil, also ich würde natürlich unglaublich gerne im Fechtsport weiter arbeiten als Athletiktrainerin, aber wenn jetzt eine andere coole Sportart irgendwie eine Stelle frei hat oder um die Ecke kommt, dann sage ich natürlich auch nicht nein.
Da kommst du dann zu mir zum Kickboxen.
Ja, gerne auch. Ich bin da sehr offen.
Genau, Florett gegen Boxhandschuh, ein spannendes Duell, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Anne, vielen lieben Dank für das Interview. Das war heute unsere Sendung Das Musketier von der Bundeswehr. Anne Sauer, herzlichen Dank für das Interview. Es war wunderbar, erfrischend, herrlich. Und ich wünsche noch viele, viele Treffer und natürlich viel sportliche Erfolge.
Vielen lieben Dank.
Gut.